Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Christina Weiß hier zu Gast, die frühere Kulturstaatsministerin und uns zugeschaltet. Und wir waren gerade schon im Vorgespräch, ist Theo Gers aus dem Hauptstadtstudio. Hallo, Herr Gers.
Grüße Sie, Frau
wir
Schäfer.
Wir wollen sprechen über das Atommüllendlager. Gorleben kommt nicht in Frage. Der Salzstock in Gorleben kommt nicht in Frage. So heißt es im Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung, den sie heute Morgen veröffentlicht hat. Bayern aber kommt in Frage. Da ärgern sich die Bayern. Denn die CSU und die Freien Wähler, die haben schon im Koalitionsvertrag festgelegt, dass Bayern für dieses Atommüllendlager ungeeignet sei. Also hat Hubert Aiwanger, der stellvertretende Ministerpräsident von den Freien Wählern, das Folgende gesagt.
Es war schlichtweg jahrzehntelang jetzt die politische Erwartung. Wir arbeiten ohnehin an einem Endlager, das schon knapp 2 Milliarden Euro verschlungen hat. Und jetzt heißt es plötzlich, dieser Standort sei ungeeignet. Also das eröffnet die Debatte natürlich auch wieder ganz neu nach dem Motto, wofür haben wir hier so viel Geld reingesteckt, um dann wieder zu sagen, das passt nicht. Und das macht eben Angst, dass es bei der nächsten Standortsuche genauso geht. Wir suchen jetzt bis zum Jahr 2031 nach einem Standort und dann beginnen wir zu bauen für viele Milliarden Euro. Und im Jahr 2049 sagen wir dann plötzlich, nach heutigen Kriterien ist es doch wieder nicht geeignet, um 2050 dort einlagern zu können. Also hier ist eben die Sorge, dass sich dieses Spiel wiederholt und die Wissenschaftler in 20 Jahren wieder was anderes sagen wie heute.
Ja, da hört man also einigen Ärger. Hubert Aiwanger, der stellvertretende Ministerpräsident in Bayern, Christina Weiß hier zu Gast, die Journalistin. Frau Weiß, verstehen Sie diesen Ärger?
Ich finde das etwas eigenartig, dass ein stellvertretender Ministerpräsident nicht auch von staatspolitischer Verantwortung spricht. Denn was die Kämpfer in Gorleben erreicht haben, war ja genau das, was jetzt geschieht, dass eine genaue Vorprüfung stattfindet, eine Vorprüfung geologischer Art und nicht ideologischer Art. Und die Vorschläge, die daraus dann entstehen, die können dann politisch diskutiert, in einer offenen Debatte diskutiert werden. Und irgendwann wird die Politik, also die politische Vertretung unseres Landes, eine Entscheidung treffen, aber nach Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern und nach genauer Prüfung, die jetzt ja stattfindet.
Das braucht aber eben viel Zeit. Das hat Herr Aiwanger ja eben auch vorgerechnet, wie viel Zeit das dann braucht. Theo Gers, mit welchem Argument wird denn jetzt eigentlich gesagt, dass Gorleben nicht in Frage kommen kann?
Also Frau Schäfer, man kann es im Grunde so ganz knapp auf den Punkt bringen. Gorleben ist jetzt seit heute nicht nur politisch verbrannt, das war ja immer das Argument gegen den Standort, sondern seit heute ist Gorleben auch geologisch verbrannt, um es mal so auszudrücken. Es gibt dafür drei Gründe, warum dieser Salzstock nicht in Frage kommt. Und Steffen Karnitz, einer der beiden Geschäftsführer der Gesellschaft für Endlagersuche, hat das heute Vormittag so begründet.
Das hängt einmal an dem mangelhaften Rückhaltevermögen. Das hängt zweitens an den hydrochemischen Verhältnissen in Gorleben und das hängt drittens am Deckgebirge, das nicht intakt ist. Das heißt, wir haben keine erosionshemmenden Gesteine im Deckgebirge, die also dazu führen könnten, dass es keine Verbindung zwischen dem Grundwasserleiter und dem Salzstock gibt.
Theo Gers? Ah, jetzt ist die Leitung weg, aber wir fragen uns natürlich, Frau Weiß, wie konnte man das so lange übersehen? Ich meine, die Entscheidung in Gorleben, den Atommüll zwischenzulagern, ist, wenn mich nicht alles täuscht, 1977 getroffen worden.
Das ist richtig, das war eine, wenn ich das recht erinnern kann, das war eine rein politische Entscheidung. Und die Proteste sind ja nicht ganz zu Unrecht entstanden, weil man diese Prüfung gefordert hat. Es hat in der Tat jetzt etwas lange gedauert, aber ich habe mich sehr gefreut, als genau diese Prüfungskommission ins Leben gerufen wurde, weil jetzt wirklich verantwortungsbewusst Vorschläge gemacht werden, wie man diese Entsorgung stattfinden kann. Und nicht nur die Entsorgung, es geht ja auch darum, dass eine Kontrolle stattfinden muss. Es ist die Rede von 1 Million Jahre, also dazwischen müssen noch viele Kontrollen stattfinden. Und das freut mich, dass diese Verantwortung jetzt erfolgt ist.
oder erfolgen soll. Wir haben vorhin Herrn Aiwanger gehört aus Bayern. Wie gesagt, die Bayern hatten im Koalitionsvertrag vereinbart, dass Bayern nicht in Frage kommt. Jetzt wird damals war sozusagen davon ausgegangen worden, dass das zerklüftete Granit im Bayerischen Wald und auch andere Standorte eben geologisch nicht geeignet seien. Jetzt sagt die neue Studie, also in Bayern kann es womöglich doch geeignet sein. Es gibt vielleicht doch Möglichkeiten in Bayern, dieses Atommüllendlager zu suchen. Und Theo Gers ist jetzt doch wieder da. Herr Gers, mit welchem Argument sagt die Kommission, dass das jetzt in Bayern doch möglich sein könnte?
Nun, die Kommission sagt, dass im Grunde drei Wirtsgesteine, das wussten wir natürlich auch schon vorher, für ein Endlager in Frage kommen. Das sind Granitformationen, das sind Tonformationen und das sind Salzformationen. Und man hat jetzt im Grunde ganz Deutschland, das ist ja die berühmte weiße Landkarte gewesen, untersucht und hat aus dieser weißen Landkarte jetzt 90 sogenannte Teilgebiete gewissermaßen herausgefiltert. Teilgebiete heißt, diese Gebiete kommen für ein Endlager in Frage, wobei betont werden muss, dass diese, wer jetzt als Teilgebiet bestimmt wird, dass das noch lange kein Endlagerstandort ist. Aber diese Gebiete zeichnen sich dadurch aus, dass entweder der Granit, der Ton oder das Salz mindestens 100 Meter mächtig ist, dass es mindestens 300 Meter unter der Erdoberfläche liegt und maximal bis 1500 Meter in die Tiefe geht. Und da hat man eben, wie gesagt, 90 Standorte hervorgerufen. Und diese kristallinen Standorte, die Granitstandorte, die ziehen sich im Grunde von Baden-Württemberg bis rüber nach Bayern. Man kann praktisch sagen, alle oder viele Gebiete nördlich der Donau kommen dafür in Frage. Und dann ziehen sich diese kristallinen Gebiete übrigens auch noch weiter nach Ostdeutschland, rüber bis nach Sachsen. Das sind im Grunde die Gebiete, weswegen auch Bayern jetzt in Frage kommt, weil eben auch dieser Granit als Wirtsgestein für ein atomares Endlager in Frage kommt.
Wir hören mal den bayerischen Ministerpräsidenten, den Markus Söder. Der hat sich nämlich gerade dazu geäußert.
Wir jedenfalls in Bayern werden uns dafür nachhaltig einsetzen, keine politisch motivierte Entscheidung zu treffen. So nach dem Motto, jetzt geben wir es den Bayern mal. Das halte ich für ein sehr unseriöses Argument. Aber umgekehrt wäre auch nicht einfach zu sagen, wir hätten nichts damit zu tun. Nein, wir stellen uns der Wissenschaftsdebatte gern. Aber dann muss man auch die sichere Variante nehmen, die heißt Geologie. Für uns bleiben auch nach dem heutigen Tag eine Menge an Fragen und eine große Portion Skepsis.
Skepsis, aber er sagt, wir stellen uns den Wissenschaftsanfragen, also dem wissenschaftlichen Dialog. Ich glaube, Herr Gers, das muss Herr Söder jetzt auch tun, oder?
Ja, das muss er jetzt tun, weil auch die Gesellschaft für Endlagersuche, die heute diese Standorte vorgestellt hat, oder diese Teilgebiete, muss ich ja präziser sagen, auch betont hat, es hat keine politische Einflussnahme gegeben. Es geht rein nach der Geologie. Welcher Standort ist der sicherste? Welcher Standort ruht gewissermaßen seit Tausenden, um nicht zu sagen Millionen von Jahren dort unten, ohne dass sich dort unten etwas getan hätte. Denn es gibt ja auch Regionen in Deutschland, die nicht in Frage kommen. Also ehemalige vulkanische Gebiete, erdbebengefährdete Gebiete oder Regionen, in denen Bergbau betrieben wurde. Das muss man auch ganz klar sagen. So, und zu diesen Regionen, in denen unten sozusagen der Boden ruht oder die Gesteinsformationen ruhen, gehören eben auch die geologisch ermittelten Regionen jetzt in Bayern mit dem Granit. Wie es jetzt weitergeht, ist ja auch klar. Man muss jetzt im Grunde aufgrund dieser 90 Teilgebiete einen zweiten Schritt machen. Man muss jetzt sozusagen überirdisch erkunden, ob diese Regionen in Frage kommen. Da geht es dann um Kriterien wie Siedlungsdichte oder den Überschwemmungsschutz. Und am Ende dieser sogenannten zweiten Phase, von der im Moment niemand weiß, wie lange sie dauern kann, das wird sich noch etliche Jahre hinziehen, wird es dann eben einen Vorschlag geben, wo auch untertägig nochmal erkundet werden muss, damit man dann 2031 endgültig den Standort benennen kann. Aber wie gesagt, zu diesen Standorten gehört nicht mehr Gorleben. Das haben wir gerade schon mal deutlich herausgestellt. Zumindest nicht. Vielleicht noch ein Hinweis, ja. Frau Schäfer, weil immer gesagt wird, Gorleben sei raus. Dieses Gorleben ist raus, bezieht sich nur auf den Salzstock dort, wo auch dieses Erkundungsbergwerk, wie es ja offiziell heißt, derzeit existiert. Dieser Standort ist in der Tat geologisch tot. Es gibt aber in der Region Gorleben auch noch Tonformationen. Die kommen theoretisch in Frage. Das muss man an dieser Stelle deutlich sagen.
Danke, dass Sie das tatsächlich deutlich nochmal gesagt haben. Theo Gers im Hauptstadtstudio. Dankeschön. Hier zu Gast die Journalistin und Politikerin Christina Weiß und uns weiterhin zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio ist Theo Gers. Was wird aus unserem Atommüll? Das ist unser Thema. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung hat heute ihre Liste vorgelegt, auf der die Orte in Deutschland stehen, die für die Endlagerung des Atommülls geeignet sind. Das ist eine lange Liste. 90 Orte sind geeignet. Jetzt die Frage, wie wird es gelingen, genau die Regionen zu benennen, die dann sagen, okay, bei uns darf der Atommüll also entgelagert werden. Wir sind die Auserwählten. Frau Weiß, wie erreicht man das jetzt, ohne 40 Jahre Gorleben nachzuspielen?
Ich denke, erstmal muss nochmal genau argumentiert werden und kommuniziert werden, was heißt das eigentlich, dass man eine geologische Barriere hat. Also die Lagerfässer und der Kontakt zu der Bevölkerung, die in der Gegend lebt. Es muss genau argumentiert werden, wie weit wer geschützt ist. Und ich gehe davon aus, dass man das wirklich auch in vollem Schutz machen kann. Also mit allen unseren Energieproblemen haben wir so unsere Mühe, aber ohne Energie können wir eben auch nicht leben. Also muss man gut argumentieren, wie weit die Gefahr, die viele befürchten, die auch viele fast ein bisschen hysterisiert befürchten, wie diese Gefahr gebannt werden kann. Und wie auch eine Betreuung stattfindet. Also das wird nicht einfach für Jahrzehnte, Jahrtausende, eine Million Jahre unbeobachtet gelassen, sondern das wird auch gewartet. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, dass die Leute das verstehen. Und dann ist die politische Kommunikation natürlich gefragt. Also die Politikerinnen und Politiker dürfen dann auch keinen Rückzieher machen beim ersten Aufschrei, sondern müssen sich dann mit ihrer Argumentation auch ranwagen. Es wird viele Debatten geben, ja.
Ja, ich denke auch, es wird noch mal viel debattiert werden, Herr Gers. Frau Weiß sagt, dann müssen die Politiker sich ranwagen. Ist denn da irgendwie schon absehbar, wie das genau im Dialog stattfinden wird?
Ich glaube, das ist noch viel zu früh, das im Detail zu klären, Frau Schäfer. Aber in der Tat, wegducken geht nicht mehr. Das ist auf jeden Fall eine Botschaft von heute. Aber der Ablauf ist ja im Grunde auch jetzt ein anderer, als wir das 1977 damals mit Gorleben erlebt haben. Damals ist ja in der Tat eine politische Entscheidung getroffen worden. Es ging darum, es musste der Streit damals entschärft werden. Und dann hat man auf die Landkarte geguckt und Lüchow-Dannenberg, den damaligen Landkreis, gefunden, der an der innerdeutschen Grenze lag. Damals war ja noch Deutschland geteilt. Und Lüchow-Dannenberg war eine Region mit einem Salzstock und ansonsten völlig weit ab vom Schuss. Und da hat man geglaubt, da packt man es hin. Das wird es so nicht wieder geben. Was jetzt kommen muss, ist, dass man im Grunde Wissenschaft nach vorne zieht und sagt, Priorität, so ist es heute auch in der Pressekonferenz gesagt worden, hat die Langzeitsicherheit, also die Abgeschlossenheit dieser radioaktiven Abfälle von jedwedem Mensch, von der Biosphäre im Grunde. Und dann kommt eventuell später in einem, wenn es dann sagt, man hat vielleicht mehrere Standorte, die gleich gut oder gleich geeignet sind, dann kommen andere Kriterien dazu, wie zum Beispiel, wo liegt denn dieser Standort, wie ist die Siedlungsdichte darüber, was ist mit anderen Kriterien, Überschwemmungen und Ähnliches, was dort passieren könnte. Aber das Kriterium Nummer eins muss im Moment das Wissenschaftliche sein, sprich die Geologie.
Mhm. Und wenn ich ergänzen darf, wir haben ja nun gelernt, das genau genug wahrzunehmen, Wissenschaft entwickelt sich ja ebenfalls fort. Das heißt, die Wissenschaft ist nicht die Wissenschaft, die ihre Ergebnisse heute hat. Die Geologie ist relativ stabil natürlich. Aber die Erkenntnisse entwickeln sich weiter. Mhm. Und es muss aber der Austausch stattfinden zwischen der Entwicklung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der politischen Verantwortung.
Wenn wir jetzt mal vom besten Fall ausgehen, wenn wir sagen, gut, diese Wissenschaftlichkeit wird gewahrt, eine Transparenz wird gewahrt, es wird keine Mauschelei geben, keine politische Mauschelei, Herr Gers, könnte dann dieser Dialog im Grunde eine Blaupause sein für viele weitere zukünftige Dialoge?
Naja, wir haben ja schon Blaupausen anderer Art. Wenn Sie sich zum Beispiel den eigentlichen Atomausstieg nehmen, dann haben Sie auch gemerkt, dass Sie diesen Atomausstieg auch nur im Konsens hinbekommen haben. Wir hatten einen ersten Atomausstieg unter Rot-Grün Anfang des Jahrtausends. Der war eben nicht im Konsens. Da hat Rot-Grün seinerzeit entschieden, wir steigen aus. Und beim nächsten Regierungswechsel hin zu Schwarz-Gelb war es dann mit dem Atomausstieg wieder vorbei, bis dann Fukushima kam und es sich die Regierung Merkel dann wieder anders überlegt hat und man dann gesagt hat, nee, jetzt machen wir doch den Ausstieg. Und das war dann der zweite Atomausstieg, der dann gewissermaßen im breiten gesamtgesellschaftlichen Konsens erfolgt ist. Und deswegen hält dieser Atomkonsens auch über den Ausstieg aus der Atomkraft. Und genauso muss es und kann es auch nur jetzt bei der Endlagersuche gehen. Wir haben einen Punkt, wir haben gesagt, der Müll bleibt in Deutschland, er wird nicht exportiert nach Sibirien oder sonst wohin oder nach Schweden oder vielleicht gibt es ja Regionen, die sich um diesen Abfall reißen würden. Das soll es nicht geben und deshalb müssen wir innerhalb unseres Landes eine Lösung finden. Und wie gesagt, die Reihenfolge habe ich gerade gesagt. Erst kommt die Wissenschaft und dann kommen eventuell sekundäre Kriterien, die man heute noch nicht abschließen kann. Und vielleicht gehören dazu auch Erkenntnisse aus dem wissenschaftlichen Fortschritt, dass man plötzlich merkt, man kann mit den Atommüll doch noch anders lagern als jetzt. Aber Stand heute geht es nur mit den Kastoren und dann eben weit weg von der Biosphäre, tief unten in der Erde.
Und wenn es dann doch Proteste geben sollte, Frau Weiß, dann die Proteste akzeptieren und sagen, gut, damit müssen wir jetzt umgehen.
Das ist die richtige demokratische Praxis, die Konflikte durchzudiskutieren, aber dennoch irgendwann auch zur Entscheidung zu kommen. Und zwar auch mit der Begründung der staatsbürgerlichen Verantwortlichkeit. Also nicht einfach nur, wir machen das jetzt so, sondern man schützt die Bürgerinnen und Bürger, indem man diesen Müll gut verwahren kann.
Und dann kann jeder und jede, die sagt, okay, wenn es bei mir um die Ecke ist, ist es so, aber das ist der beste Standort, sich damit vielleicht auch abfinden.
So könnte das sein.
Ja.